Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir sind überzeugt, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch logisch Sinn ergibt. Die heutige Episode ist eine Kooperation mit dem Glaube ist fragwürdig Podcast. Wir wünschen gute Inspiration.
Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du heute wieder mit reinhörst in diese Folge. Und ich freue mich sehr, dass Heino Falke heute unser Gast ist. Heino, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, gerne.
Du bist ein sehr renommierter Professor und Astrophysiker. Du bist bekannt geworden durch das Foto eines schwarzen Lochs. Wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Du warst schon mal unser Gast. Heino, wenn wir jetzt mal, bevor wir zu unseren ganzen Fragen kommen, wir nehmen hier gerade auf, zu Beginn der Fußball-WM, ist das ein Thema, das dich beschäftigt? Bist du da hinterher?
Ich habe eigentlich sehr viel Fußball, habe selber gespielt, meine Jungs haben gespielt, ich habe also teilweise Wochen jeden Abend irgendwo da an einem Fußballplatz gestanden, aber es fällt mir doch schwer, da jetzt eine große Begeisterung zu entwickeln. Ja, das 7-1 war ganz nett, auch was dann hinterher passiert ist, wo sie dann am Gebetskreis gestanden haben, die Jungs, also das war schon mal toll. Aber diese WM gerade unter diesen Vorzeichen Amerika macht weniger Spaß als andere. Der Kommerz, der nun wirklich da eine Größe erreicht hat, die alles übersteigt, was man sich vorstellen kann, an Korruption, Selbstbereicherung, an Maßlosigkeit. Ja, also ich bin totaler fußballbegeisterter Mensch, aber es fällt einem immer schwerer.
Kann ich nachvollziehen. Du hast gerade die Szene erwähnt, wo Felix Metscher und Jonathan Tah, glaube ich, von der deutschen Mannschaft und einige von Curaçao gemeinsam gebetet haben. Also Christen, die sehr klar ihren Glauben nach außen zeigen. Du bist jetzt ein Mensch, der auch bekannt ist. Vielleicht jetzt nicht so populär wie ein Fußballer, wo dann Millionen vor dem Fernseher sitzen, aber du bist durchaus bekannt geworden und bist einer der bekanntesten Astrophysiker der Welt und du bist gleichzeitig auch bekennender Christ. Hast du das je erlebt, dass Kollegen von dir das irgendwie ein bisschen komisch fanden oder das vielleicht auch geäußert haben? Und hattest du das mal, dass du den Eindruck hast, hier schadet mein Glaube meiner wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit? Da werde ich irgendwie in Frage gestellt, weil ich gläubig bin.
Nö, habe ich eigentlich nie erlebt. Ich glaube, du kannst dich dadurch unglaubwürdig machen, dass du schlechte Wissenschaft, unglaubwürdige Wissenschaft machst. Durch deinen Glauben habe ich es nicht erlebt. Ich meine, es gibt natürlich immer auch persönliche Animositäten unter Wissenschaftlern. Das ist nicht immer nur reine Wissenschaft, die da eine Rolle spielt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich im Großen und Ganzen da ich ernst und gut aufgenommen wurde, weil ich auch einfach meine wissenschaftliche Leistung gebracht habe. Und das zählt.
Und wurde das von deinen Kollegen mal so zum Thema gemacht? Oder ist es eher so die Haltung, hey, das ist Privatsache, solange die Arbeit stimmt?
Ach, das wissen schon viele. Ich halte da auch nicht hinterm Berg zurück. Ich schreibe es in meinen Büchern. Ich habe Bestseller geschrieben über das schwarze Loch, über die Entwicklung des Lebens und des Planeten. Und da kommen immer wieder auch Glaubenssätze drin vor. Und es ist eher so, dass das die Leute interessiert. Es ist manchmal fast so, dass ich das Gefühl habe, hey, ich möchte immer das andere reden, was da drin steht in meinem Buch. Nicht immer nur über Gott. Also ich war in Talkshows und weiß ich was. Und wurde ich immer über Gott gefragt. Wobei ich eigentlich 98% meiner Bücher gehen über die Wissenschaft. Nur so zwischendurch kommt so ein bisschen was davor. Auch über meinen Glauben, der da rausblitzt, aufblitzt. Aber bisher waren eigentlich die Reaktionen sehr, sehr positiv. Klar, ich hatte jetzt im letzten Jahr ein großes Interview mit der Zeit. Gibt es Gott, Herr Falke? So, ja, über die großen Fragen. Und das war schon ein ganz großer Podcast, der sehr weit gehört wurde. Und hinterher sagt mir Leute, guck dir nicht an, was da drunter steht unter den Kommentaren. Und das sollte man auch nicht tun, habe ich auch nicht getan. Ich habe aber hinterher gehört, dass ein Ausschnitt aus dem Podcast wirklich komplett viral gegangen ist, auch auf Social Media. Also ich halte mich da an das Gute. Und ob da jemand hinter dem Rücken mal was sagt, ja, das wird immer wieder mal sein. Also das ist, wird aber auch sagen, wenn du, keine Ahnung, über alles Mögliche, wenn du falschen Fußballverein hast oder sowas. Also, oder ein komisches Hobby. Aber ich würde tatsächlich gerne mehr mit meinen Kollegen auch über diese grundlegenden Fragen reden. Und das tun wir in der Wissenschaft zu selten. Es gibt allerdings auch einige Wissenschaftler, die eben Christen, die engagiert sind. Ich war letztens in Cambridge zu Besuch für ein Kolloquium, habe da einen Vortrag gehalten. Und dann saß ich über Mittag da mit 5, 6 anderen Astronomen, jungen Astronomen zusammen, auch ein junge Professoren, die alle irgendwie Christen waren, aus verschiedenen Denominationen und einfach mal so unter Brüder, Schwestern miteinander reden wollten, wie das so ist. Und das war ein sehr schönes Gespräch.
Und Hanno, du hast ja gerade erwähnt, du warst bei vielen Podcasts und vielen Interviews bei der Zeit. Und ich weiß gar nicht, bei der Recherche, bei einem Podcast oder bei einem Interview habe ich den Satz von dir aufgeschnappt, da hast du so gesagt, sinngemäß meine ich, Glaube ohne Wissen ist genauso gefährlich wie Wissen ohne Glauben. Genau. Und den Satz fand ich bemerkenswert, aber Hand aufs Herz, hat nicht die Geschichte gezeigt, dass irgendwie so ein organisierter Glaube doch trotzdem irgendwie großen Schaden anrichten kann? Also die großen Hashtags, Kreuzzüge, religiöse Gewalt, etc. Also kurz gefragt, ist Glaube am Ende nicht dann doch die gefährlichere Seite der Gleichung?
Naja, also die meisten Leute sind ja nicht durch Gebete gestorben, sondern durch Kanonenkugeln und durch Schwerter und Pfeile und sowas. Und die sind ja Ergebnisse unseres Wissens, unserer Neugier und unserer Technologie. Aber auch diese Fehlentwicklung, die es natürlich gegeben hat, und Kreuzzüge sind natürlich viel komplexer, da geht es ja nicht nur um Glauben, da geht es ja um alles. Und die meisten Kriege entstehen hauptsächlich aus Macht, aus Neid. Und eigentlich aus Mangel an Glauben, aus Mangel aus Vertrauen, aus Mangel aus Hoffnung und aus einem Glauben, der eigentlich verdreht und pervertiert wird vielleicht, aus Maßlosigkeit, aus Hass. Und das ist nicht mein Glaube zumindest. Es kann ein Glaube sein, aber das ist nicht mein Glaube. Und ich glaube, es ist wichtig, eben eine gute Balance zu haben aus, ich sag mal, Vernunft und Hoffnung, Glaube und Wissen. Und wenn das eine alles dominiert, dann kann man sehr schnell auch in die Irre geraten. Ja, natürlich kann der Glaube tragen, aber es ist schon gut zu wissen, wie die Welt funktioniert und sie wahrzunehmen und nicht in einer Traumwelt zu leben. Ja, man darf hoffnungsvoll leben, man darf was erwarten, aber man kann nicht die Welt ignorieren, so wie sie ist. Man kann nicht die Schöpfung ignorieren, so wie sie ist. Also ja, ich finde diesen Satz immer noch gut. Ich hatte ihn schon wieder vergessen. Vielen Dank für die Erinnerung.
Als Astrophysiker, weißt du, dass das Universum eigentlich also in vielerlei Hinsicht sehr faszinierend ist, unter anderem darin, dass es Leben ermöglicht. Würden wir die Naturkonstanten nur minimal verändern, dann hätten wir keine Sterne, wir hätten keine Chemie, kein Leben. Und viele würden jetzt sagen, das kann kein Zufall sein. Da muss irgendwie Design dahinter stecken, ein Plan. Und auf der anderen Seite gibt es meistens Atheisten, die dann sagen würden, naja, es kann ja sein, dass es so ein Multiversum gibt, dass unser Universum nicht das einzige ist, sondern dass es ganz viele Universen gibt. Und dass ein Universum dann genauso ist wie unseres, ist dann eigentlich erwartbar, weil halt alles Mögliche herauskommt. Und da brauche ich keinen Gott für. Das ist ein bekanntes Argument, das Argument von der Feinabstimmung der Naturkonstanten. Wie blickst du da drauf? Was hältst du von dieser Multiversumstheorie?
Beide Argumente sind in gewisser Weise intellektuell flach. Entschuldigung, ich wollte jetzt keinem zu nahe treten. Aber der Punkt ist, du kannst es einfach nicht entscheiden, was die richtige Antwort ist in dem Fall. Es kann tatsächlich viele Multiversen gegeben haben. Das ist für mich durchaus auch eine schöne und eine gute Vorstellung. Ja, also in der Bibel steht ja auch, die Himmel loben die Ehre Gottes, nicht nur einer, vielleicht gibt's ja viele. Also es kann durchaus ein Prozess sein, der Universen erschafft oder entstehen lässt. Nicht erschafft, ist ein falsches Wort. Aber dann bleibt die Grundfrage, wo kommen denn die Multiversen her? Wo kommt das her, aus dem das Multiversum entstanden ist? Woher kommen die Regeln, die wieder neue Regeln gebären und neue Naturkonstanten? Also du hast die grundlegende Frage damit gar nicht beantwortet, du hast sie nur weiter verschoben. Ja, aber andererseits kannst du aus dem Wunder der Existenz des Universums und des Menschen, aus dem Wunder dieser Feinabstimmung, die tatsächlich so ist, wie sie ist, kannst du jetzt auch keinen harten Beweis für Gott ableiten, weil es könnte ja das Multiversum geben und könnte ja was davor geben. Du kannst es nur aus deiner Verwunderung, aus deiner Überzeugung, dass du sagst, am Anfang von all dem, noch vor den Multiversen, da stand ein Schöpfer. Und mit diesem Schöpfer kann ich was zu tun haben? Also ja, also die Frage ist durch diese Frage nicht beantwortet und die Frage stellt sich immer noch und wird sich in Zukunft auch noch weiter stellen.
Bist du da generell skeptisch? Bei diesen, früher hat man von den Gottesbeweisen gesprochen, man könnte auch sagen Gottesargumenten. Das wäre ja nur eines davon.
Ach, es ist eine gute philosophische und teilweise sogar auch mathematische Übung, das mal zu tun und durchzuspielen, wenn man seine Grenzen kennt. Zu wissen, dass du dir Gott nicht auf die Weise beweisen kannst. Also wenn dein Glaube daran hängt, dass du dir den so beweisen musst, wirst du deinen Glauben wahrscheinlich nie finden. Du wirst aber feststellen, dass wenn du dich damit beschäftigst, du an eine Stelle kommst, wo du einfach dieses große Geheimnis des Ursprungs, dass du dem nahe kommst. Und dann ist die Frage, die sich an dich stellt, wie füllst du dieses große Geheimnis? Durch eine Mauer zumachen und sagen, ich will nicht mehr wissen, was davor war? Oder durch Staunen, durch Erwartung? Oder durch zu sagen, ja, ich glaube, dass da an dem Ursprung, wo immer der auch ist, in der wissenschaftlichen Geschichte, die wir vielleicht noch in den nächsten Millionen Jahren erforschen werden, dass am Anfang eben der Schöpfer steht.
Ich habe mal, Heino, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir das Multiversum haben und mal eine Fachfrage von einem Deutschlehrer, von daher verzeih mir, wenn das irgendwie jetzt schräg wird. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass es, angenommen es gibt so ein Multiversumsgenerator, der immer neue Universen generiert, dann wäre das gar nicht so, dass da eigentlich konstant so große, stabile Universen herauskommen, sondern viel wahrscheinlicher wäre dann, so meine ich es erinnern zu haben, dass dort eher so kleinere Strukturen die wahrscheinlichen Outputs wären. Weißt du da was drüber oder erwische ich dich am falschen Fuß?
Du kannst dir alles vorstellen, weil wir wissen es einfach nicht. Wir haben diesen Mechanismus der Inflation, der dafür sorgt, dass der Gedanke, dass eine kleine Quantenfluktuation exponentiell gewachsen ist, über viele Größenordnungen, 30 Größenordnungen, unfasslich groß geworden ist in relativ kurzer Zeit. Aber das ist was man im Nachhinein hineininterpretiert und sagt, okay, das sind die Eigenschaften dieses Quantenfeldes, diese inflationäre Eigenschaften. Und du kannst dir auch alle möglichen anderen Eigenschaften ausdenken. Also die Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und der Gegenargumente auch nicht. Bis wir also da eine konsistente Theorie haben und auch Beobachtungen, die diese Theorie bestätigen können, da fließt noch sehr viel Wasser den Rhein hinunter und vielleicht so viel, dass der Rhein sogar auch noch irgendwann austrocknet, bevor wir das rausgefunden haben.
Okay, danke dir. Ich komme langsam dahinter. Mal eine ganz andere Frage und wieder mal auf das Thema Gott raufgeschwungen. Was würdest du sagen? Oftmals ist ja so dieser Vorwurf von skeptischen Menschen, die sagen, ihr Christen habt doch eigentlich so einen Lückenbüßer, Gott doch nur anzubieten. Denn damals wussten Leute nicht so Blitze, Seuchen, Erdbeben, woher kommt das? Und damals hat man da gesagt, naja, Gott ist doch ganz klar, Gott war's. Und dieser Satz, Gott war's, klingt so super einfach und man macht es sich so einfach, denken viele. Ist das so bei uns Christen hier? Haben wir eigentlich eine Lückenbüßer Gott anzubieten?
Nee, wir haben eigentlich einen gefüllten Gott. Also wir haben etwas gefunden, wo sehr viel ist. Es ist keine Lücke, sondern es ist eigentlich etwas, was unser Herz füllt als Christen. Und naturwissenschaftlich würde ich fast das Gegenteil behaupten. Jetzt habe ich natürlich auch eine besondere Sicht auf die Dinge. Also für mich sind ja zum Beispiel auch die Naturgesetze Teil der Schöpfung. Das sind für mich Worte Gottes. Ja, also in der Schöpfungsgeschichte, Gott spricht und es geschieht. Und für mich spricht er auch eben Naturgesetze in diesem Moment. Und was Naturgesetze sind, wo die herkommen, weiß ja auch kein Mensch. Die sind ja einfach da. Gott gegeben sind sie, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keinen Naturgesetze-Generator, noch nicht. Und selbst wenn es ihn gäbe, müssten wir wissen, wo kommt der Naturgesetze-Generator her? Und warum erschafft er genau die Naturgesetze, die funktionieren? Also insofern ist für mich eigentlich das Funktionieren der Schöpfung, auch wenn ich einen Blitz sehe, die ganze Physik, die da passiert zum Beispiel, ja, wenn ich sehe, was in einem menschlichen Körper passiert, damit Leben möglich ist, das sind alles physikalische Gesetze und trotzdem wunderschön und trotzdem auch wunderbar und ein Wunder, dass es funktioniert. Und also ich entdecke eben auch in der Schöpfung, in dem Blitz, in dem Menschen, in jeder naturwissenschaftlichen Entdeckung Schönheit und auch Gottes Wirken in der Form, wie er schafft. Also da ist keine Lücke, sondern da ist eine Fülle entdeckt worden von Gott, die einfach noch viel reicher ist, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass diese große Frage des Schöpfers, des Ursprungs von allem, bis heute ja überhaupt nicht, ihm kein bisschen näher gekommen sind. Wir haben es ja eben schon diskutiert. Ja klar, dann gab es den Urknall. Okay, wo kommt der Urknall her? Ja, Multiversen. Okay, wo kommen die Multiversen her? Oh, ja, irgendwelche Naturgesetze, die das gemacht haben. Ja, wo kommen die dann wieder her? Und dann ja, hast du es einfach nicht gelöst. Und die Lücke, die da war, die wird einfach eher nur größer und die Frage wird größer und weiter weg, sodass sie eigentlich gar nicht mehr erreichbar ist für unser Denken und für unser Messen.
Aber jetzt kommt man in der Deckenheim, also wie du es erzählst, ich finde es ja furchtbar logisch, aber wenn du jetzt mit einem, ich weiß nicht, mit einem Kollegen, auch Professor Astrophysik sprichst, der würde doch jetzt bestimmt nicht sagen, ja Mensch, Heino, stimmt, jetzt wo du so einfach erzählst, genau, wo geht's hier zum Beichtstuhl? warum, oder erlebst du solche Gespräche, wo es dann doch nicht so irgendwie einfach verstanden ist?
Ja, das ist das, was ich ja tatsächlich vermisse, dass wir diese Gespräche viel zu selten haben. Untereinander. Wobei ich tatsächlich, also wenn ich zumindest so Gespräche in der Öffentlichkeit habe, ich bin ja auch auf Diskussionsveranstaltungen, in auch, wie gesagt, ja in vielen auch säkularen Umgebungen, Medien und so, finde ich durchaus sehr viel Verständnis auch für diese Fragen und für das Nachdenken. Es ist ja nicht so, dass ich sage, hey, das ist der Beweis, hey, du. Ich habe dir jetzt mit dem Hammer eingetrichtert, dass ich Recht habe und jetzt musst du glauben. Sondern ich sage, stell dich doch mal auf die andere Seite und guck mal auf diese Welt, so wie ich auf diese Welt gucke. Und dann entdeckst du also einen Schöpfer, der eben viel reichhaltiger ist und viel größer ist, als du dir das vorstellen konntest. Aber es erfordert dann auch von dir so einen Sichtwechsel, zu sagen, okay, stell mir mal vor, vielleicht könnte es ja Gott geben. Und ist das ein Gedanke, mit dem ich leben könnte? Was würde es bedeuten? Leute können sich darauf einlassen, wobei sie dann doch wieder sagen, nee, also hier, ich will mir Gott nicht zu nahe lassen, weil es am Ende natürlich auch wieder eine persönliche Entscheidung ist. Weil ich muss mich am Ende dann doch als Person auf Gott einlassen. Nicht nur philosophisch, sondern vielleicht auch persönlich. Und das ist dann schon wieder eine Frage, die manchen vielleicht dann auch zu nahe geht.
Ich würde gerne den Satz nochmal aufgreifen. Naturgesetze sind Worte Gottes, hast du gerade gesagt. Und total naheliegend der Gedanken, dass die Naturgesetze irgendwo herkommen und dass es dann auch sowas wie einen Gesetzgeber gibt, wenn es Gesetze gibt. Jetzt könnte ein Atheist sagen, das ist ja eigentlich nur so eine poetische Umdeutung, die du da machst, weil du fängst irgendwie mit Gott an, der einfach da ist. Und ich fange einfach mit den Naturgesetzen an. Die sind einfach da, ohne Autor. Findest du das eine plausible Antwort?
Ja, dann sind die Naturgesetze dein Gott, in gewisser Weise. Die philosophische Definition Gottes ist der unbewegte Beweger. Das, was da ist, das Ungeschaffene, der oder das, was da ist am Anfang. Und dass dann deine Weltsicht auf diese Welt ein abstrakter Anfang aus leblosen Naturgesetzen kann sein. Mein Gefühl, mein Glaube gibt mir dann ein anderes Bild, dass Naturgesetze nicht der Ursprung sind, sondern Naturgesetze eigentlich aus etwas hervorgehen, aus jemand hervorgehen, aus dass auch sie gesprochen, geschaffen werden in irgendeiner Form. Aber das ist natürlich ein schwieriger Gedanke. Was ist ein Naturgesetz eigentlich? Was ist ein Wort überhaupt? Es hat ja keine Materie, keine Dinghaftigkeit. Ich kann es ja nicht anfassen. Kein Naturwissenschaftler hat jemals ein Naturgesetz angefasst. Wir haben sie aufgeschrieben, ja. Trotzdem bewegen sie die Welt. Und das bleibt einfach ein großes Rätsel, das man nicht so einfach wegwischen kann. Und ja, klar, wenn jemand sagt, das ist mein Gott, dann ist das okay, dann ist das dein Bild. Kann ich mitleben. Wäre mir zu wenig.
wo du so gerade sagst, Heino, mit dem, was ist eigentlich ein Naturgesetz? Oder darf ich da nochmal kurz nachhaken? Weil ich hatte letztens mit einem ein Gespräch, da ging es, das war um Ostern rum, da ging es um die Auferstehung Jesu. Und er sagte dann, das geht ja nicht, weil damit wird ein Naturgesetz eben verletzt. Und jetzt bin ich da zu wenig in der Materie drin und konnte auch nicht sagen, okay, Naturgesetz, ja, wie ist denn das? Wäre so etwas ein Naturgesetz oder was ist ein Naturgesetz?
Ja, was ein Naturgesetz ist, das leiten wir ja aus der Natur ab. Und ich glaube, was er meint, ist, dass wenn einmal alles zerfallen ist, sozusagen die Entropie groß geworden ist, dann geht sie nicht mehr von alleine zusammen. Jetzt ist das Problem als Physiker, das ich aber habe, auch Leben verstehe ich ja nicht. Wie ist überhaupt Leben, wie ist denn aus toter Materie Leben entstanden? Und das weiß ich, ist passiert auf dieser Welt. Und ich vermute auch, das ist aufgrund der Naturgesetze entstanden. Aber was Leben wirklich ist und wieso Leben möglich ist, erschließt sich aus der Physik überhaupt nicht. Ja, und selbst wenn wir irgendwann mal wirklich verstehen, wie die erste Zelle entstanden ist, was echt ein höchst komplexer Prozess ist, allein schon die Tatsache, dass diese toten Naturgesetze lebende Zellen möglich machen und am Ende denkende Menschen, so bizarr, dass wir uns hüten sollten zu sagen, oh, das Naturgesetz sagt jetzt das über das ewige Leben oder was nach dem Tod passiert. Da haben wir einfach gar keine Handhabe. Wir haben auch nicht das Hirn, uns das physikalisch auszurechnen. Ja, und es gibt jetzt auch kein Naturgesetz, kein physikalisches Naturgesetz über Tod und Leben. Es gibt was über Statistik und über Thermodynamik und solche Geschichten. Aber ja, die Entstehung des Menschen, das hätte kein Physiker vorher gesagt.
Ja, dank dir. Ich will mal, Heino, ein oder vielleicht auch zwei Kollegen von dir, Astrophysiker, mal ins Feld bringen. Der eine ist Lawrence Krauss, der lebt ja noch, hat mal ein Buch geschrieben, Ein Universum aus dem Nichts. Und da ist seine These ja Quantenfluktuation, du hast vorhin schon mal erwähnt. Die zeigen, dass aus dem Nichts etwas entstehen kann. Wenn ich mich recht erinnere, war Stephen Hawking ja gar nicht so gegen diesen Gedanken. Aber beide, oder mindestens Krauss würde sagen, also wir brauchen keinen Gott als ersten Beweger, denn Quantenfluktuationen können aus dem Nichts etwas erschaffen. Also eben das Universum, also es gab noch keinen Raum oder es gab nicht unseren Raum zumindest. Und aus dem Nichts,
ja. Ja, aber es ist das gleiche Problem wie vorher, weil es ist natürlich nicht nichts, was er sagt, sondern er fängt mit Quantenfeldern an. Er hat ein Quantenfeld, was den Raum, ich denke mal, es gibt schon einen Raum in diesen Modellen, den Raum durchzieht. Und er fängt also nicht mit nichts an. Also insofern ist es einfach höchst irreführend, das so zu sagen. Hawking hat es versucht, dadurch, dass er sozusagen die Koordinaten transformiert hat von Raum und Zeit und sozusagen die Zeit am Nullpunkt quasi abgeschafft hat. Und dann entsteht aus etwas Zeitlosem etwas Zeitartiges. Auch das ist schon ein sehr spannender Gedanke. Vielleicht noch nicht mal auch einem christlichen Glauben so ganz abgeneigt, wenn man das Gefühl hat, oder entgegenstehend, wenn man das Gefühl hat, Gott steht ja eigentlich über der Zeit. Er ist nicht Teil der zeitlichen Entwicklung, er steht über der Zeit. Aber was davon jetzt Wahrheit ist, physikalisch, wie gesagt, wissen wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich es vor meinem Ableben wissen werde, naturwissenschaftlich.
Ja, das ist spannend, weil das klingt ja auch so, als ob es eine sehr spekulative Angelegenheit ist, wenn ich so ein Buch schreibe, Ein Universum aus dem Nichts, weil das ja am Ende keine naturwissenschaftliche These ist, die da aufgestellt wird, oder?
Ja, also man geht da an den Rand unseres Wissens, das ist ja okay, man darf ja auch spekulieren, dass man eben an die Ränder geht und guckt und überlegt, was könnte dahinter sein. Denn das stimuliert ja auch neues Forschen, neues Nachdenken, auch neue Theorien. Aber es sind halt Theorien am Ende. Und die Naturwissenschaft braucht ihre Experimente, ihre experimentellen Bestätigungen. Ich glaube nur, was ich sehe, sagt der Naturwissenschaftler. Allerdings muss er erst mal glauben, er muss erst eine Theorie haben und dann muss er aber auch noch sehen. Und das fehlt dann bei vielen dieser Theorien, das Sehen.
Da würden ja wahrscheinlich viele Menschen sagen, ich glaube nur das, was sich naturwissenschaftlich beweisen lässt. Findest du als Naturwissenschaftler, dass das ein guter, vernünftiger Satz ist?
Nee, weil das Leben extrem begrenzt in dem, was du wissen kannst und was du vor allem fragen kannst und womit du umgehen musst. Weil es gibt einfach auch das große Geheimnis des Lebens. Wir haben ja darüber gesprochen, der Anfang zum Beispiel. Auch allein die Tatsache, dass wir sind. Ja, ich glaube, also bin ich. Es ist ein Glaube, dass ich bin. Ich kann es ja nicht beweisen. Ich kann ja auch eine Simulation sein. Und es gibt Wissenschaftler, die ernsthaft das denken, dass wir nur Teil einer großen Simulation sind und gar nicht echt sind. Die haben alle den Film Matrix gesehen und das sozusagen durch gesponnen im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch die Realität der Welt ist schwer zu beweisen. Sie ist nur anzunehmen. Auch die Überzeugung, dass zum Beispiel Naturgesetze konstant sind, ist eine gewisse Glaube. Also du kommst auch in der Naturwissenschaft nicht ohne gewisse Glaubens und einen gewissen Glauben weiter. Und wenn du, keine Ahnung, verliebt bist und sagst, ich glaube nur, also dann lass dir mal Liebe beweisen. Ja, du kannst dir aufschreiben lassen und so. Also da gibt es gute Hinweise unter Umständen, dass du geliebt wirst. Aber Liebe bleibt am Ende ein Gefühl und ein Geheimnis. Und Hoffnung auch. Darf auch nicht an Hoffnung glauben.
In einem deiner Interviews, Heino, hast du ja mal den starken Satz gesagt, gottlose Physik geht eigentlich nicht. Fand ich echt spannend. Und das klang ja auch schon mal so an. Also das heißt, also müsste also, wenn man diesen Satz mal so weiterdenkt, müsste also eigentlich jeder Physiker, der konsequent denkt, dann doch irgendwie zumindest ein Theist sein?
Er müsste zumindest auch über Gott reden wollen. Das würde ich schon sagen. Und dann können wir sehr unterschiedlicher Meinung darüber sein, was Gott genau ist oder was natürlich Gott in meinem Leben bedeutet. Das sind persönliche Erfahrungen und was das mit mir zu tun hat. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber allein schon philosophisch darüber nachzudenken, was am Anfang steht, das ist eine große Frage. Und jemand, der Astrophysik betreibt, der an den Nachglimmen des Urknalls arbeitet, oder an schwarzen Löchern oder weiß ich was, der käme letztlich, wenn er ernsthaft durchfragt, an dieser Frage nicht vorbei. Eine Frage nach Gott.
Gibt es eigentlich gerade, Heino, irgendwas, so eine ganz, keine Ahnung, eine topaktuelle Entdeckung, Erkenntnis in der Astrophysik, die so langsam durchrutscht zur Allgemeinheit, wo man wieder sagen könnte, guck mal Leute, da ist doch schon wieder mal ein Fingerzeig auf Gott. Ich frage gerade mal ins Blaue rein. Vielleicht gibt es das auch nicht.
Ja, pf, nee, also dann hättest du das in der Bild-Zeitung gelesen, glaube ich, wenn dem so wäre, was schon, ich denke, auch große spannende Themen sind. Ich meine, klar, wir gucken auf die frühesten Galaxien im Universum, die ganz jungen Galaxien und auch die frühesten schwarzen Löcher, die entstehen. Gibt es große Diskussionen darüber. Könnte es vielleicht sogar sein, dass schwarze Löcher als erstes entstanden sind vor den Sternen? Oder natürlich auch die Suche nach Planeten, Exoplaneten und Leben darauf. Also es kann durchaus sein, dass es gibt jetzt ja schon Hinweise, dass bestimmte Planeten mit Atmosphären gibt, die Hinweise enthalten, die könnten vielleicht auf Leben hindeuten, vielleicht. Also es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es kann durchaus sein, dass in den nächsten 1, 2, 10 Jahren haben wir die ersten Planeten, wo die Atmosphären deutliche Anzeichen liefern, chemische Signaturen, die eigentlich auf Leben schließen ließen. Das wäre natürlich ein großer Durchbruch. Wir arbeiten an den schwarzen Löchern, an Rändern der Relativitätstheorie, an den Grenzen, von Raum und Zeit, verstehen, wie unfassliche Energien erzeugt werden. Wir sehen, wie Licht verschluckt wird. All das zeigt uns ein unvorstellbares Universum. Ein Universum, das wir vor 30 Jahren, vor 50 Jahren uns noch gar nicht hätten so vorstellen können. Dass das jetzt schon Teil der messbaren Realität geworden ist. Also da ist schon sehr viel passiert. Aber wir haben tatsächlich jetzt noch nicht etwas gefunden, was radikal unser Weltbild komplett verändert. Es gab zwar in den Anfangszeiten vom James-Webb-Teleskop da immer wieder auch große reißerische Schlagzeilen. Das lag aber daran, weil die armen Kollegen, weil die Daten öffentlich waren und jeder musste so schnell wie möglich irgendwas publizieren. Die haben irgendwas rausgehauen. Und da waren auch eine Menge schlechter Datenanalysen drunter, weil sie einfach ganz, ganz schnell unter Zeitdruck passieren mussten. Das war nicht so gut, fand ich. Und das entspannt sich alles im Moment gerade wieder.
Was willst du sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das so beantworten kann, aber wie oft erlebt man so eine bahnbrechende Neuentdeckung? Oder, also ich sag mal, bahnbrechend wäre jetzt für mich, dass man wirklich in einem Bereich total umdenkt. Also wie jetzt, ich weiß nicht, ob die Inflationstheorie, ob das so ein bahnbrechendes Ding war, wobei das ist dann ja auch nur eine Theorie, wie das im Universum entstanden sein kann. Aber dass man wirklich so sagt, boah, das war eine Entdeckung und jetzt hat sich da wirklich so ein ganzes Forscherfeld total gewandelt. Hast du das?
Also passiert im Kleinen und Großen, passiert das schon. In einem Forscherleben, das man selber daran beteiligt ist, passiert das fast nie. Das ist schon eine große Gnade, wenn man was mitmachen kann. Also unser erstes Bild des Schwarzen Lochs war natürlich so ein historisches Bild. Aber es hat natürlich nur das bestätigt, was wir vorher schon geahnt haben. Also es hat jetzt nicht unser Weltbild revolutioniert in dem Sinne, weil wir uns gedanklich schon damit abgefunden haben, dass es diesen Ereignishorizont gab. Für Albert Einstein war das noch eine philosophische Herausforderung, eine Beleidigung, sowas überhaupt zu denken, dass sowas geben könnte wie ein Ereignishorizont, eine Grenze unseres Wissens. Und auch der Urknall war für ihn eigentlich ursprünglich unvorstellbar, wie für viele andere, weil dann hätte das Universum ja einen Anfang. Und dann kommt der Schöpfer wieder ins Spiel. Also das waren schon große Dinge, die da passiert sind. Und von dieser Größe, dass sich also wirklich so ein Weltbild komplett geändert hat, würde ich sagen, das habe ich nicht mitgemacht. Andererseits, es ist so viel passiert. Wenn ich gucke, was wir vor 30 Jahren wussten und was wir jetzt wissen, was für ein Universum wir jetzt sehen, wie wir das jetzt verstehen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, aber wie gesagt, mental bereitet man sich immer vor. Und selbst wenn jetzt, sagen wir mal, in 10 Jahren entdeckt man Leben auf einem anderen Planeten, dann würde man sagen, ja, das haben wir ja vorher schon gewusst. Ja, weil wir haben uns damit schon mental irgendwie mit beschäftigt. Wir wissen zwar jetzt nicht, es könnte kein Leben im All geben oder es könnte viel Leben im All geben. Wir wissen es einfach nicht. Aber allein schon die Tatsache, dass wir uns mental damit beschäftigen, wird dafür sorgen, dass ich das dann gar nicht mehr so als eine komplette Erneuerung unseres Denkens verstehen würde.
Ich habe mal in einer Chemiedidaktik-Vorlesung gelernt, da erinnere ich mich noch dran, dass wenn wir von Modellen reden, dann geht es weniger um wahr oder und unwahr, sondern eher um Tragfähigkeit. Wie tragfähig ist ein Modell? Und wenn es dann ein tragfähigeres Modell gibt, dann löst es sozusagen das alte Modell ab. Und du hast mal gesagt, dass das geozentrische Weltbild 1500 Jahre lang ein gutes Modell war, bis es abgelöst wurde. Und man könnte das ja jetzt, wenn man ein bisschen kreativ ist, auch auf christlichen Glauben ummünzen und sagen, naja, vielleicht ist es einfach ein hilfreiches Modell, das lange irgendwie getragen hat, aber irgendwann wird es durch ein besseres ersetzt. Was würdest du dazu sagen?
Also auch bei dem geozentrischen Weltbild, das ist ja nicht völlig falsch gewesen. Es war nur die falsche Perspektive gewählt. Also wenn man von der Erde aus schaut, das ist ja unser Weltbild, dann machen diese Planeten alle komische Bahnen. Aber die Bahnen, die wir damals hatten und die Astronomen berechnet haben, die stimmten ja. Die konnten sehr genau vorhersagen, wann eine Sonnenfinsternis, wann eine Mondfinsternis, wo die Planeten stehen, wie die Planeten am Himmel langziehen. Das war alles super gut vorhersehbar mit Mathematik. Nur durch sozusagen die Erde im Zentrum zu setzen, deines Denkens und deines Rechnens, hast du die Einfachheit des Sonnensystems nicht begriffen. Ja, es hat dir den Blick versperrt. Und einfach dadurch, dass du die Sonne ins Zentrum gesetzt hast, hast du auf einmal gesehen, ey, das sind ja alles Ellipsenbahnen. Das ist total einfach. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Ja, und hast verstanden, ey, und ich kann auch verstehen, das hat mit Gravitationskraft zu tun, denn das ist auch daraus entstanden. Das war so eine neue Einsicht. Also es war eine neue Perspektive, die du entdeckt hast. Und ich kann mir durchaus vorstellen, Gott ist so groß, Gott ist so fantastisch, Gott so riesig, Gott ist so unvorstellbar, dass jeder in seinem Leben immer wieder auch neue Perspektiven auf Gott entdecken kann. Aber die Grundüberzeugung, dass es einen Schöpfer gibt und dass er was mit mir zu tun haben will, das wird sich nicht ändern. unser aller Glaube ändert sich im Laufe des Lebens. Es kommen neue Perspektiven dazu. Auch weil wir zum Beispiel naturwissenschaftlich Dinge anders sehen. Wir entdecken Gott vielleicht auch noch in anderen Dingen. Also ja, ich bin durchaus offen dafür, dass wir neue Dinge entdecken. Wir singen ja auch neue Lieder. Wir füllen die alten Geschichten mit neuen Bildern, neuen Liedern, neuen Gedichten, neuen Erzählungen aus unserer Zeit. Das heißt aber nicht, dass das Alte nicht stimmt. Die Mathematik der alten Griechen vom geozentrischen Weltbild, die war durchaus richtig.
Heino, neu ist hier auch damals gewesen das erste Bild eines schwarzen Loches. Und da bist du ja wirklich total faszinierend. So der Experte weltweit für schwarze Löcher. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das gehört ja oder die gehören ja.
Es gibt auch andere Experten schwarze Löcher. Also ich bin da nicht der Einzige. Ich hatte das große Privileg, dass ich tatsächlich so an diese Forschungsgruppe mit leiten durfte, dass ich das auch dieses Projekt mit angestoßen habe, das eigentlich eine Idee war von mir vor 30 Jahren jetzt. Und dass ich am Ende auch dieses schwarze Loch präsentieren durfte. Aber es gibt viele andere schlaue Köpfe in dieser ganzen Geschichte und es wäre durch mich alleine nicht passiert, sondern dazu braucht es immer die Kraft der vielen.
Ein paar weitere neben dir.
Ja, absolut. Nee, jetzt wollen wir mal Filme machen. Also wollen sehen, wie sich was bewegt. Das so, ich meine, die ersten Fotos waren auch schön, aber dann hast du eben Filme gemacht. Und das ist schwieriger, ist auch viel langwieriger, aber wird uns auch noch einiges zeigen darüber, wie schwarze Löcher funktionieren. Es geht also immer weiter.
Und ihr forscht da immer noch dran am schwarzen Loch oder ist das Foto reicht dir jetzt?
Es hat mein Leben verändert natürlich, das schon. Es war ein emotionaler Moment, das mitmachen zu dürfen. Etwas, was wenige mitmachen. Es war auch ein Moment, wo ich dankbar für war. Es hat mich vielleicht angeregt, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was sind die Grenzen von Raum und Zeit. Also ich habe mich dann mehr auch mit solchen Themen beschäftigen dürfen, aufgrund der Popularität und der Möglichkeiten, die ich hatte. Und dadurch hat sich vielleicht mein Glaube verändert. Aber das schwarze Loch an sich ist halt ein schwarzes Loch, wie so ein schwarzes Loch halt aussieht. Das hat jetzt mein Glauben weder erschüttert noch besonders bereichert.
Hat denn deine Arbeit, Heino, also deine intensive Arbeit am schwarzen Loch, dein Glauben irgendwie berührt, beeinflusst?
Ich finde es spannend, wenn man mit Menschen über Gott spricht und gerade wenn, habe ich den Eindruck, Menschen sehr naturwissenschaftlich zumindest interessiert sind, dann kann man sich relativ schnell darauf einigen, dass es irgendwie ein göttliches Prinzip gibt oder vielleicht eine göttliche Kraft, aber keine göttliche Person. Da scheint irgendwie so eine Grenze zu sein oder das ist so gleich ein ganz anderer Glaubenssprung. Du sprichst aber von einer göttlichen Person, also du bezeichnest Gott als Person. Warum denkst du, dass Gott eine Person ist und warum glaubst du, dass so viele Menschen damit ein Problem haben?
Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich glaube, wir können es, wie du sagst, wir können es gut darauf einigen, uns über philosophisch über Gott zu unterhalten. Gott ist was fern ist. Aber zu sagen, Gott ist eine Person, ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung. Weil eine Person immer auch eine Beziehung einfordert. Und ich kann nicht auf Abstand bleiben. Wenn Gott eine Person ist, dann erwartet Gott auch eine Antwort von mir. Dann muss da was entstehen. Kann ich nicht einfach nur links liegen lassen und komplett ignorieren. Wie im richtigen Leben auch. Wenn ich jemanden nur ghoste, also überhaupt tu, als wäre gar nicht da, ist das, also, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. So ungefähr. Ne? Also die Aussage, Gott ist eine Person, fordert dich heraus, selber Stellung zu nehmen. Und das ist natürlich auch ein dreister Gedanke, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, also so ein. Und es gibt auch keine naturwissenschaftlichen Beweis dafür, dass Gott eine Person ist. Es gibt nur die tiefe Erfahrung vieler Christen und vieler Gläubigen auf der ganzen Welt, dass Gott mehr ist als nur etwas, sondern dass Gott jemand ist, mit dem sie Kontakt aufnehmen können, von dem wir was erwarten können, mit dem sie reden. Wir nennen das ja Beten. Also, dass da noch ein Schritt mehr ist. Und meine einzige Erklärung, um es sozusagen verständlich vielleicht zu machen, ist zu sagen, wir sind ja auch Personen. Ja, wir sind komplett Naturwissenschaft, Ja, wir sind Physik, wir sind Chemie. In uns finden alle Naturgesetze statt. In uns, das habe ich in einem Buch geschrieben, steckt die gesamte, in unserer DNA steckt die gesamte Klimageschichte der Erde eigentlich versteckt. Die ganze Entwicklung des Kosmos kommt zusammen, damit wir sind. So, wir sind komprimierte Naturwissenschaft und trotzdem sind wir Personen, die denken, hoffen, lieben, wollen, die ein Ziel haben, die über das Universum nachdenken können. Und warum soll das nicht etwas reflektieren, was am Anfang schon da ist? Also wenn wir doch Naturgesetze sind, wenn wir doch durch und durch Physik und Chemie sind und eben auch Biologie und eben auch Soziologie, warum sind wir nicht auch Theologie? Es wäre doch sehr merkwürdig, wenn wir das alles erfunden hätten. Ja, wenn wir das Einzige hier wären, wenn wir sozusagen viel schlauer wären als der ganze Rest des Universums. Also ich sag eigentlich, auch wenn ich den Menschen bewundere für das, was er kann, das ist wirklich beeindruckend im Vergleich zu einem Schimpanse, ich glaube, der hat 1,8% oder sowas, bis auf 8,8% dieselbe DNA und trotzdem ist da so ein meilenweiter Unterschied zwischen dem Menschen heute und dem Schimpansen und alle leben, alle sind wunderbar, aber wir haben doch nochmal irgendwie eine ganz andere Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann zu behaupten, ey, das ist, wir sind jetzt hier die absolute Krone des Universums, weil sowas hat es vor uns noch nie gegeben. Ja gut, vielleicht auf anderen Planeten, okay. Halte ich auch relativ stark. Also ich habe das Gefühl, wir reproduzieren nur etwas, was am Anfang schon irgendwie da ist. Und das ist natürlich abstrakt. Ja, also Persönlichkeit ist in gewisser Weise auch abstrakt. Das ist ein abstraktes Konzept. Das Ich ist zwar gut biologisch zu fassen, aber es ist auch abstrakt. Genauso wie Gott abstrakt ist, aber eben auch persönlich sein kann. Also ich halte es auch aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht für komplett ausgeschlossen, aber es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und es ist eine Erfahrung, die man macht, die wunderbar ist. Ich kann es nur empfehlen, sich dem auszusetzen, sich dem zu nähern. Und wenn nicht, ist okay, auch wenn du danach suchst. Auch allein schon das Suchen ist gut. Was viel trauriger ist, wenn Menschen überhaupt nicht mehr suchen, überhaupt nicht mehr was erwarten. Das dann eigentlich ein bisschen schade, finde ich dann immer. Aber das auch, darf man auch tun.
Jetzt bist du ja, Heino, wir haben es schon mehrfach erwähnt, Astrophysiker und auch noch dazu Christ. Und jemand in der Kombination, da überrascht der Satz nicht, dass du mal gesagt hast, Gott, der 400 Milliarden Galaxien geschaffen hat, wird in Jesus Mensch auf einem winzigen Planeten. Das hast du mal in einem, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, ein YouTube-Interview, was ich mit dir gesehen hatte. Aber meine Rückfrage an diesen Satz wäre, Heino, macht das gerade nicht den christlichen Glauben irgendwie unwahrscheinlich? Also wir haben ein gigantisches Universum, 400 Milliarden Galaxien oder vielleicht sogar noch mehr. Und auf diesem kleinen einzigen Planeten namens Erde wird Jesus Mensch. Aber das passt doch nicht vom Größenverhältnis her. Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn er jetzt auf dem Mars gewesen wäre, wäre er auch noch blöder gewesen, oder? Also, nee, also ich glaube, Jesus muss genau da sein, wo wir auch sind. Und das konnte nur hier sein. Sozusagen diese Eigenschaft Gottes, die in Jesus sichtbar wird, die kannst du nur als Mensch entdecken. Ja, die kann ein Wurm nicht entdecken, die kann einen Stern nicht sehen. Also da ist nochmal was ganz Tiefes, was in Jesus sichtbar wird. Und klar, Gott ist für mich allumfassend, allmächtig. Wenn es da noch einen anderen Planeten gibt, wo Gott sich in einer anderen Form manifestiert, es ist derselbe Schöpfer. Wenn es da Leben gibt, vielleicht haben sie andere Erfahrungen. Oder vielleicht sind sie total happy, wenn sie hinkommen und sagen, ach, jetzt haben wir endlich Jesus gefunden. Also ich wäre da total gespannt drauf, wie so ein Gespräch läuft, wenn wir reden und uns nicht gegenseitig bekriegen mit irgendwelchen Außerirdischen. Insofern sehe ich nicht, dass das komplett unwahrscheinlich ist. Das komplette Leben ist total unwahrscheinlich. Das komplette Universum ist total unwahrscheinlich. Und doch ist es passiert.
Noch viel unwahrscheinlicher. Und das ist ja das Herzstück des christlichen Glaubens. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ist die Auferstehung Jesu. Also es gibt in der Bibel gerade in den Evangelien, einige Wunderberichte von Jesus und das gipfelt dann in der Auferstehung Jesu. Und du als jemand, der ja sein Leben damit verbracht hat, physikalische Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, kannst du sowas wirklich glauben, dass ein Toter wieder lebendig wurde?
Also wenn ich die Berichte der Jünger lese, dann haben sie das so erfahren. Dann haben sie einen auferstandenen Jesus erfahren. Und auch ich habe das Gefühl, dass Jesus einfach da ist, dass das, was wofür Jesus gestanden hat, das, was Jesus war, dass er nicht weg ist, sondern dass er da ist. Dass Gott da ist. Und das ist meine große Hoffnung, dass ich da sein werde, wo Jesus ist in Zukunft. Dass unser Leben nicht einfach vorbei ist, sondern dass es irgendwie weitergeht. Wobei ich dann total nicht weiß, naturwissenschaftlich, wie das sein soll, wie das weitergeht. Das übersteigt alle meine Verständnisfähigkeit. Wie gesagt, genau wie ich auch nicht verstehen kann, was Leben eigentlich ist. Und dann noch ewiges Leben. Also ich lasse mich da total überraschen. Aber dieses tiefe Gefühl zu wissen, wir werden alle miteinander bei unserem Vater im Himmel sein, zumindest wenn wir das wollen. Also dann, das ist was woran ich mich festhalte und wo ich echt auch kaum Zweifel dran habe irgendwie. Also ich zweifle immer sehr viel, aber irgendwie, das sitzt sehr tief. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei vielen Menschen so ist. Also ich war ja auch bei Beerdigungen, wo Menschen da waren, die jetzt nicht irgendwie jetzt Christen waren, sondern irgendwie keine. Und dann wie viele Leute davon geredet haben, dass der Verstorbene jetzt dann noch da ist, zuschaut oder sonst was tut. Also irgendwie ist das doch tief in uns drin, dieses Wissen und das Gefühl, es ist nicht vorbei. Und natürlich gibt es viele Zyniker, die sagen, ja, die bilden sich das alle ein. Ach ja, dann bilde ich mir das lieber ein, weil das ist dann noch ein viel schöneres Leben. Aber es trägt mich, es hält mich und ich glaube, es ist eine tiefe innere Wahrheit. Und wir werden es ja sehen. Gut, wir reden dann hinterher, wenn wir tot sind, reden wir dann drüber, dann können wir gucken, wer recht hat. So ist das halt, der Physiker, der muss das Experiment machen. Aber das ist eines, was ich nicht selber herbeiführen möchte. So, also das ist, da warte ich dann doch mit Geduld, bis dann das Ergebnis kommt.
Ja, wir hoffen auch, dass wir vielleicht nochmal mit dir reden können, bevor wir alle tot sind. Das hat auf jeden Fall heute viel Spaß mit dir gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es ist auch schön zu hören, dass du ab und zu den Satz sagst, das verstehe ich nicht oder das weiß ich nicht. Das war sehr aufschlussreich heute. Vielen, vielen Dank dir. Wir hoffen, dass es auch euch heute gefallen hat und wir sind auf euer Feedback gespannt. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet und welche Fragen vielleicht bei euch auch noch da sind. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.